Zum Thema Toleranz ist mir diese Woche was Spezielles aufgefallen, nämlich Sie haben offensichtlich eine hohe Toleranzbereitschaft im Ertragen der nicht funktionierenden Links, die sich hier gefunden haben. Ich habe da falsche Links eingetragen. Ich weiß gar nicht, wie Sie das geschafft haben. Vermutlich haben Sie diejenigen, die die Veranstaltung runtergeladen haben, von der Audiothek Philo.at runtergeladen. Ich hatte da HTTP-Protokolle und nicht das FTP-Protokoll. Hier haben Sie direkt an die Wiki-Seiten zur Vorlesung anschließend die Sound, also die Audiodokumentation jetzt denke ich, doch im richtigen Format.
Seit wann ist das drinnen? Weil gestern Abend...
Hat es noch nicht funktioniert? Es hat nicht funktioniert oder es war nicht drinnen? Die vierte. Habe ich erst heute in der Früh reingetan. Ja.
Hat es auch nicht, aber ich habe ein langsames Internet. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht.
Wir werden das jetzt hier gleich mal ausprobieren. Das habe ich gestern bei mir zu Hause gemacht, aber es wäre ja gelacht, wenn es hier nicht auch ginge. Dauert ein bisschen fürs langsame Modem. Sie können es im Uni-Bereich, und wenn Sie im Uni-Bereich runterladen. Ich denke, es ist angebracht, als erstes zu sagen, dass... Gut, also im Prinzip geht's. Ich meine, ich teile es sowieso in zwei Files, damit es ein bisschen kleiner wird, ja. Es gibt im Computerraum, das wäre jetzt vielleicht auch die Gelegenheit, hier nochmal kurz darauf hinzuweisen, Propaganda zu machen. Das Institut für Philosophie hat einen Computerraum mit Kopfhörern. Dieser Computerraum befindet sich am Ende des Ganges einmal rechts und dann ist er angeschrieben als Linux Lab. Sie können den die Öffnungszeiten sind angeschrieben. Sie können dort auch einen Account haben. Der Account wird Ihnen eingerichtet von Kasra Serafi, der seine Betreuungszeiten auch angeschrieben hat. Sie kriegen damit die Möglichkeit im Computerraum, der sozusagen praktisch hier in der Gegend ist, die normalen Internetfunktionalitäten auszuüben, für Leute genau mit solchen Geschichten, die zu Hause nach Hause eine langsame Modemverbindung haben, ist das die geeignete Gelegenheit. Ich glaube, Sie können, ich bin jetzt nicht ganz sicher, in jedem Fall kann man das leicht machen, dass man dort zum Beispiel CD brennen kann. Ja. Ganz genau das geht. Also das zu dem hier, ich bin manchmal ein bisschen in Verzug. Der Günter Friesinger macht die Tondokumente meistens schon am Freitagnachmittag. In der unter Audiothek Philo.at sind sie früher vorhanden. Ich hänge dann immer ein bisschen nach damit. Das kann ich auch, denke ich, ein bisschen beschleunigen. Wenn wir beim Medialen sind, dann gleich das Zweite, das werde ich doch inhaltlich auch motivieren. Sie haben sich vermutlich auch schon gedacht, dass diese Annäherungen ein bisschen lang dauern. Es wird also so sein, dass die Annäherung an das Thema die Hälfte des Semesters ausmacht. So soll es halt sein. Ich lasse diese Geschichte auch ein bisschen sich entwickeln. Es ist aber Zeit, dass wir auch einen Wechsel in der Gangart vorsehen. Und ich möchte Ihnen sagen, was ich also noch vorhabe im Rahmen der Annäherungen und was ich dann als nächstes machen möchte. Ich möchte heute sprechen noch von einem Abschluss. Ich möchte sozusagen die theoretische Umkreisung des Problems möchte ich heute noch zum gewissen Abschluss bringen, indem ich über Texte dieser drei Autoren etwas sage, nämlich Hans Kelsen, Josef Ratzinger und Jürgen Habermas. Das eignet sich auch ganz gut, um die Diskussionen, die es im Wikiweb gegeben hat, ein wenig einzubetten in den Fachdiskussionszusammenhang. Dann kann ich mir allerdings nicht verkneifen, fürs nächste Mal nochmal eine Audio-Präsentation vorzusehen, die ich Ihnen jetzt hier auch schon zur Verfügung gestellt habe, einstweilen im AVI-Format. Das ist ein AVI-File. Ich werde das noch als QuickTime auch transformieren, damit manche, die das nicht als AVI, den Mac haben, günstiger lesen können. Inwiefern Sie das direkt im Browser sehen, ist nicht ganz in meiner, wenn Sie draufklicken, ist nicht ganz in meiner Kompetenz, weil das davon abhängt, wie der Browser eingerichtet ist, mit welchen Plugins und so. Sie können es jedenfalls runterladen. Das hat 30 Megabyte auch in etwa, ist eben ein komprimiertes Videofile. Und zu Hause müssten Sie es ansehen können mit Windows Media Player, Kaffein oder sowas ähnliches. Das ist eine Sache, die mir doch deswegen auch wichtig ist, weil ich mit so einem Splash begonnen habe über Medien und Toleranz. Es ist der Beginn einer ORF-Sendung Philosophicum von vor 2 Jahren, die sich nennt Ein Gott für alle Menschen? Fragezeichen. Und es ist also, ich habe eben hingeschrieben, eine zeitgenössische Travestie der Ringparabel? Fragezeichen. Damit habe ich schon natürlich gewisse Akzente in der Behandlung dieses kleinen Clips gesetzt. Darüber will ich jetzt mehr noch nicht sagen. Es wäre mir recht, und ich glaube, das könnte im Sinn unserer Interaktionen hier sein, wenn Sie Gelegenheit haben, sich das schon mal anzusehen. Ich werde einiges dazu sagen. Ich glaube, das ist aber von der Sache her sehr gut geeignet, dass Sie sich selbst mal vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen dargestellt habe, die Sache ansehen, ein Bild machen und wir darüber auch sprechen können. Das ist das Nächste, was ich machen will. Und das Letzte, was dann definitiv diese Annäherungen abschließt, ist etwas, was sich doch auch als angezeigt erweist, nämlich ich möchte dann einen so ein bisschen einen systematischen Zusammenhang skizzieren, der sich ergeben hat in unseren bisherigen Diskussionen. Die Schnittpunkte, die ich hier notiert habe, sind dazu mal entsprechende Stichworte. Also ich werde eine Systematik der Themen als Zusammenfassung und zusammenfassender Zwischenstand vortragen, damit wir wissen, was wir ausgemacht haben als Probleme und was man vertiefen kann und wozu man vielleicht weniger gut kommt. Mir ist an dieser Stelle auch deutlich geworden, dass die Breite des Toleranzbegriffs, die Zugangsweisen zum Toleranzbegriff sind durchaus, sagen wir, so weit gesteckt, dass man schlecht für alles gleich kompetent sein kann. Und es wäre wahrscheinlich kein Schaden, das hier auch genau auszusprechen. Und dann werde ich das tun, was ich schon in der ersten Stunde gesagt habe. Dann werde ich mich ein bisschen zurücknehmen aus diesen politisch-inhaltlichen Perspektiven. Nicht, weil ich sie scheue, sondern deswegen, weil ich bestimmte Features des Toleranzbegriffes besser zu diskutieren mir zutraue, wenn man es in einem so ein bisschen sandkastenmäßig wissenschaftstheoretischen Zusammenhang sieht. Also ich werde dann auf Carnap, Wittgenstein, Carnap, Quine und Davidson, also auf die wissenschaftstheoretische Schiene, in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen, mit dem Ziel, da bestimmte Charakteristika des Begriffs zu diskutieren, die man dann auch des Weiteren wird einsetzen können für die breiter angelegten gesellschaftlichen Probleme, die wir ja jetzt mittlerweile kennen. Ich habe noch eine weitere Vorankündigung. Das ist die, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft Computer und Philosophie haben. Und in dieser Arbeitsgemeinschaft treffen wir uns 14-tägig am Dienstag, nächsten Dienstag, im Hörsaal 3a um 17 Uhr. Wird der Michael Luger und ich, wir werden sozusagen über Einsatz von Wikiwebs in Lehrveranstaltungen sprechen. Ich habe ja hier schon einige solche Zwischenbemerkungen über die Wirksamkeit von Wikis, die Chancen und die Möglichkeiten, Schwierigkeiten von Wikis gemacht. Ist nur zum Teil geeignet für die Lehrveranstaltung selber, weil wir wollen uns ja nicht so sehr mit der Methode, sondern mit der Sache auseinandersetzen. Aber in der Arbeitsgemeinschaft Computer und Philosophie ist das der richtige Ort, hier auch ein bisschen drüber zu reflektieren und prinzipieller medientheoretisch damit umzugehen. Ich lade Sie, wenn Sie da Zeit und Interesse an diesem Strang der Entwicklung haben, ein, da vorbeizuschauen, 17 Uhr nächsten Dienstag, das ist der 15. Im Hörsaal 3a. Das sind die einleitenden Bemerkungen. Gibt es Probleme, Anmerkungen von Ihrer Seite? Dann muss ich doch noch mal, bevor ich jetzt dann zu Kelsen, Ratzinger, Habermas komme, noch eine weitere Einleitung machen. Sie sehen es auch schon seit Langem hier auf dieser Seite. Ich habe mir die Annäherung dann auch so vorgestellt, dass ich ein wenig auf die Thematik, die Franz Wimmer an diesem Institut vertritt, eingehe und auch auf die Thematik, die mit dem mit diesem Muslim Massacre Videoclip sich verbindet, nämlich fundamentalistischer Islamismus und Toleranz. Schauen Sie, also ich lasse einfach die Texte hier für sich sprechen. Ich werde die nicht eigens hier vorstellen. Sie können es lesen. Mit der einen kleinen, unter anderem deswegen, weil viel von dem, was inhaltlich da drinnen steht, sowohl in meinen Bemerkungen als auch in den Diskussionen schon genügend aufbereitet ist, wenn man das so sagen darf. Eine kleine Bemerkung möchte ich machen zu zwei dieser Texte, die ich nicht richtig ausgezeichnet habe. Dieser Text hier, ein Text zum Verständnis des daraus entstehenden Konflikts zwischen Christentum und Islam, was da eingerückt ist, das war einmal 1:1, so wie es ist, ein Beitrag im Standard, und zwar zu einer Zeit, wo das noch nicht so heiß gewesen ist, also vor 9/11, unter dem Titel Islamismus, habe ich es geschafft, im Standard diesen Artikel zu publizieren. Wenn Sie es genauer anschauen, werden Sie vielleicht auch ein bisschen schmunzeln. An sich ist es eine Zumutung erster Art, sowas auf einer Zeitungsseite zu publizieren, weil es auf eine Art und Weise kompakt und komprimiert ist, die schlicht und einfach nicht dem Zeitungsgepflogenheiten entspricht. Das ist eigentlich so, wie wenn man Gedicht dorthin schreibt, würde ich sagen. Es gibt ja Zeitschriften, Zeitungen, zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine und auch die Neue Zürcher haben noch diese Tradition, dass sie in ihrem Feuilleton hin und wieder einfach ein Gedicht hinschreiben. Dieser Genrebruch ist hier auch in etwa zu sehen. Was mir daran ein Anliegen ist, und das will ich eigentlich nur über den Text drüber sagen, Sie können sich selber anschauen, zwei Punkte. Das eine, meine Vorstellung von von Philosophie und auch von Toleranz liegt darin, mit Hilfe einer gedanklichen Orientierung die umstrittenen Probleme so in ein Bild zu bringen, dass man sieht, wie die Dinge zusammenhängen. Nicht so sehr in einem solchen Zusammenhang zumindest, also ich habe nichts dagegen, Partei zu ergreifen, aber in einem solchen Zusammenhang eher nicht Partei zu ergreifen, sondern ein vertretbares Gesamtbild der Problembereiche zu geben, wie die Sachen zusammenhängen, wie man sie in Abstimmung aufeinander sehen kann. Und also das ist an der Stelle ein Wittgensteinsches Motiv der Philosophie als übersichtliche Darstellung. Also was ich da versucht habe, ist zum Thema Islamismus und Toleranz ein Problem, eine übersichtliche Darstellung zu geben. Es hat mir sogar richtig geholfen, dass das noch vor 9/11 war. Ich glaube aber, dass das ziemlich gut noch immer gilt. Denn das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung, nur damit ich Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle ein bisschen schärfe, weil ich hier eine ziemliche Gemeinheit eingebaut habe in der übersichtlichen Darstellung. Ich glaube also, dass übersichtliche Darstellung und Gemeinheit unter Anführungszeichen, also Pointiertheit, Polemik sich durchaus nicht ausschließen müssen. Ich spreche hier am Ende von Anständigkeit und die Pointe mit dieser Anständigkeit ist, dass man, wenn Sie die Einträge über Muslim Brotherhood ansehen, die weiter oben sind, dann ist ziemlich deutlich, dass das Muslim Brotherhood also Anständigkeit, islamische Anständigkeit, auf weite Strecken zumindest, in Ägypten in der Praxis, ist also im Rahmen der islamischen Welt Anständigkeit konnotiert, das heißt, bürgerliche Hilfe, Gemeinschaftlichkeit, soziales Verantwortungsgefühl, was man eben im positiven Bereich unter Anständigkeit versteht. Und was man dem Muslim Brotherhood vorwirft, ist, dass im Rahmen dieser Anständigkeit auch gewaltsame, extremistische Ansätze aufgetreten sind und auftreten können. Das werden Sie in der Debatte ja vielleicht kennen und meine Gemeinheit besteht darin, dass ich so ein bisschen unter der Hand darauf hinweise, dass wir auch einen politischen Diskurs über Anständigkeit haben, anständige Bürger, und dass dieser Diskurs über die Anständigkeit auch nicht so weit weg von Gewaltausübung sich befindet. Das heißt, das steht da drinnen in diesem kleinen Satz, Anständigkeit ist nicht immer gewaltfrei, womit ich es hier aber sagen wir, sein Bewenden haben lassen möchte. Ich gehe jetzt zu dieser Dreierkonstellation Hans Kelsen, Josef Ratzinger, Jürgen Habermas. Das passt jetzt ganz gut in unsere Wiki-Diskussionen, weil, wie wir es also sehen werden, die Fragen, wo Toleranz angesetzt werden soll, wie unter welchen Umständen Toleranz verlangt, erwartet werden kann, in diesen drei Texten auf eine jeweils spezifische Art und Weise beantwortet werden. Hans Kelsen, Autor der österreichischen Verfassung, großer Rechtsgelehrter der Zwischenkriegszeit, der einen Grundsatztext über Demokratie und Weltanschauungen geschrieben hat, in dem er sehr, sehr pointiert auf den Kontrast zwischen einem religiös weltanschaulich geprägten und einem säkularen Verständnis der Staatsgestaltung zu sprechen kommt. Josef Ratzinger der, ich habe längere Zeit überlegt, ob ich das tun soll, aber ich habe mir gedacht, warum soll man sich nicht direkt damit auseinandersetzen? Es gibt dieses Buch von ihm, Glaube, Wahrheit, Toleranz. Und in diesem Buch stehen Dinge drinnen, die ich denke, ich zum Teil wirklich der Überlegung wert sind. Also das steht jetzt hier schon da als eine sehr qualifizierte Äußerung der Gegenseite, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und es gibt aus dem Jahr 2004 einen Text aus einer Münchner Veranstaltung, in der Jürgen Habermas mit Ratzinger diskutiert hat, genau auch über die Rolle von Religion im Staat. Und dieser Text, der auf von Informationphilosophie veröffentlicht worden ist, der ist auch separat für Informationphilosophie im Netz, habe ich ihn hier nochmal reingetan, um ihn besser gliedern und kommentieren zu können. Die Abfolge ist die, das ist also der wirklich glatte Bruch zwischen zwei Konzeptionen aus einer Zeit, kann man gleich vorweg auch sagen, in der Kelsen, obwohl das 1929 geschrieben, noch bevor der Faschismus in der vollen Stärke zugeschlagen hat, schon denn ja, das war natürlich als Problem schon vorhanden und er hat an dieser Stelle sozusagen schon so eindringlich, eindrücklich wie möglich eine Intervention gegen einen faschistischen totalitären Zugang artikuliert, wobei es interessant ist, jetzt im Nachhinein das zu lesen, dass also zu bemerken, dass der Faschismus als politische Bewegung ja interessanterweise gerade nicht auf die christlichen Ganzheitsvorstellungen direkt aufgesetzt hat, gegen die es dem Kelsen hier geht. Hier also einfach eine scharfe Trennlinie, dann eine sagen wir mal, sehr modulierte Stellungnahme von Ratzinger gegen diese Art von Trennlinie. Man kann es eigentlich gar nicht sagen, dass es gegen diese Art von Trennlinie ist. Wir werden sehen, wie er sich da positioniert. Und Jürgen Habermas in eben sozusagen das gegenwärtige Bewusstsein. Ich sage Ihnen ein Stichwort, mit dem der Artikel dann zu Ende geht von Habermas. Er spricht von einer postsäkularen Gesellschaft. Ich habe beim ersten Mal drüber lesen und so das noch gar nicht mal richtig wahrgenommen. Ich glaube, ich habe auch einen inneren Widerstand gegen den Inhalt von dem, worum es da geht. Ich habe das irgendwie so mit postmodern und säkular zusammengetan und habe gesagt, okay, postmodern, das wissen wir ja ungefähr, was das ist. Säkular sind wir sowieso und das ist wahrscheinlich der Zustand von einer postmodernen säkularen Gesellschaft, genau das ist es nicht, sondern ich weiß auch nicht, wo er es herzitiert. Er erfindet den Terminus nicht, sondern er greift ihn auf und sagt, wir sind in einer Gesellschaft, in der wir nicht mehr schlicht und einfach uns freuen können darüber, dass wir säkularistisch sind. Das heißt, wir sind nicht nur nach der Moderne, sondern wir sind auch nach der Säkularisierung. Und nach der Säkularisierung heißt in einer gewissen Weise, dass wir die, die ein bisschen selbstgefällige Zufriedenheit, die darin besteht, dass wir, dass viele von uns sagen, Religion, lass mich doch in Frieden, nicht mehr haben können und dass wir uns auseinandersetzen müssen mit dem, was sozusagen was von katholischer Seite, christlicher Seite im Kommunismus immer vorgehalten worden ist, wenn ihr so gut seid, warum gibt es die Religionen noch immer, die es doch schon nach Marxens Voraussage schon seit langer Zeit nicht mehr geben sollte, woher kommt diese Nachhaltigkeit der Religionen? Mit dieser Frage muss sich in der postsäkularen Gesellschaft auch die nicht-kommunistische Welt auseinandersetzen. Und das ist etwas, was der Habermas der Stelle extra aufgreift. Noch ein Satz zu der Absicht von dem, was da ist. Das geht noch nicht in die Tiefe. Also ich habe einfach noch vor, prinzipiellere Überlegungen über das Toleranzproblem Ihnen vorzutragen. Ich will Ihnen, also das heißt, da bleibt einiges noch offen an Behauptungen, an harten philosophischen Diskussionsmaterial. Es ist eine der Hauptanliegen von dem, Ihnen mal zu zeigen, in welchem allgemeinen Rahmen sich diese Diskussionen bewegen. Hier haben Sie also den Kelsen Artikel. Ich habe es Ihnen hier unten hingeschrieben, wo das her ist, vom Wesen und Wert der Demokratie, neu erschienen 1981, ursprünglich erschienen eben 1929. Und die Fragestellung, die wir hier haben, ist eine, wo ich einen großen Sprung mache zwischen den Lessing-Ausführungen, die ich Ihnen gebracht habe, und dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich hab das hier so kommentiert, wie bei Lessing stellt sich auch bei Kelsen das Problem des Verhältnisses zwischen formaler Vorgabe und inhaltlicher Bestimmung in diesem Falle der Gesellschaftsordnung. Also bei Lessing hatten wir das gesprochen über das Verhältnis zwischen der Vernunft, Religion, dem Deismus, dem, dass alle Menschen an Gott glauben. Das ist einer der Gründe, ich sage es jetzt hier, warum ich dann in der nächsten Stunde auch dieses Videofile bringen möchte. Ein Gott für alle Menschen ist ein Stichwort, das man also bis zum Lessing und zu dieser Diskussion zurück verfolgen kann. Das Ein Gott für alle Menschen, das werden wir auch sehen, ist etwas, was den Ratzinger bewegt und was also eine formale Vorgabe im Lessingschen Kontext für dann einzelne geschichtliche Ausprägungen ist, einzelne inhaltliche Bestimmungen. Der Mensch als solches hat ein gewisses konstitutives Setup, das sich im Einzelnen dann im Einzelnen realisiert und das und die von mir angesprochene Bewegung der Abstraktion und der Entscheidungsverschiebung, der Aufschiebung dient dazu, auf sozusagen das Interesse und die systematische Bedeutung auf dieses Abstraktionsmoment, auf das formale Moment zu richten. Nun ist, wie wir ja auch gesagt haben, das Problem darin zu sehen, dass dass diese Vernunftreligion, dass wir alle sittlich Gott gegenüber verpflichtet sind, wenn wir auch nicht verpflichtet sind, bestimmte Speisefolgen einzuhalten, selbst ein inhaltliches Moment, eine inhaltliche Vorgabe, das wird eingeführt und ist ja berechtigt auch in einer Art und Weise als eine Distanzierung von den Inhalten. Es erweist sich aber nach 300 Jahren oder auch schon vorher, dass hier nicht alle Inhalte weggeraten sind, was man am leichtesten daran sieht, dass es Leute gibt, die sagen, Verpflichtung Gott gegenüber ist selber eine Inhaltsposition und nicht bloß eine Formalposition. Das weiß Kelsen natürlich, und der Switch ist jetzt der von der Religionsdiskussion so wie wir es bei Lessing gehabt haben, hier zu einer Diskussion des Zustandekommens von Staatsgebilden. In diesem Zustandekommen von Staatsgebilden ergibt sich jetzt die Formfrage so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass man nicht so etwas sagen kann wie, da kommen wir dann im Kelsentext drauf, das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit meines sprunghaften Verhaltens, weil ich Ihnen nicht die ganze Geschichte vorstelle. Ich müsste Ihnen, damit wir quasi den historischen Hintergrund für diesen Kelsentext haben, müsste ich Ihnen jetzt die Diskussion der Staatstheorie in der frühen Neuzeit vorstellen, unter anderem so etwas wie Rousseau. Etwas, worauf dann Kant, John Stuart Mill und auch Habermas aufbaut, wo das Analogon zum Gott, der doch alle Menschen gleichmäßig anspricht, der Volonté générale ist. Also der allgemeine Willen, der Volkswille, der ganz einfach festzustellen ist, auch ein zunächst abstraktes, also wie abstrakt der Volkswille ist, muss ich nicht weiter erläutern unter gegenwärtigen Bedingungen, aber es tritt quasi auf im Rahmen der Französischen Revolution dann als ein polemisch formaler Begriff, der die Ständeordnung der Überlieferung wegfegt. Also eine extrem wirksame Abstraktion, die aber inhaltlich noch immer bestimmt ist, so ähnlich bestimmt wie der Gottesglaube, der Volkswille. Und für jemanden wie Kelsen ist also der Volkswille sozusagen die Konstruktion, dass es eine quasi urtümliche gemeinschaftliche Willensbildung einer Gruppe von Ansiedlerinnen und Ansiedlern gibt, die in einen Staat überführt werden sollen. Diese Art von Volkswille ist, wie wir sehen werden, stark metaphysisch geprägt und ist nicht mehr haltbar angesichts jetzt einer Abstraktion, die aus der Demokratietheorie kommt und die auskommt, ohne sowas zu sagen wie Menschen sind von Natur aus kooperativ, demokratisch, symmetrisch angelegt oder so, und das brauchen wir jetzt nur mehr in Gesetze zu fassen. Denn, und hier beginnt der Text, wenn, wie im Vorhergehenden gezeigt wurde, Demokratie nur eine Form, nur eine Methode ist, die soziale Ordnung zu erzeugen. Gerade dann erscheint ihr Wert, im höchsten Maß problematisch. Also die Radikalsäkularisierung der Demokratie, die der Kelsen hier ins Auge fasst, ist zu sagen, Demokratie wird nicht begründet, und da kommen wir in Diskussionen, die wir schon gehabt haben, das berührt Diskussionen, die wir schon gehabt haben, nicht? Demokratie wird nicht begründet durch einen ethischen Zusammenhang. Da habe ich auch so ein bisschen gegengesteuert in der Diskussion. Nicht? Es gibt eine Tendenz, die übrigens beim Habermas sehr, sehr stark ist. Wir werden es sozusagen sehen. Eine Tendenz zu sagen, dass man sich zusammensetzt und demokratische Verfahren einführt, hat selber Voraussetzungen, demokratische und rechtsstaatliche Verfahren hat selber Voraussetzungen, und diese Voraussetzungen sind ethische Voraussetzungen. Die ethische Toleranzbegründung war das Stichwort. Diese ethische Toleranzbegründung ist genau nicht das, was der Kelsen im Auge hat, sondern der Kelsen sagt, es handelt sich in der Demokratie nicht darum, dass wir, weil wir gute Menschen sind, die einander verstehen wollen und einander anerkennen, auf eine demokratische Regierungsform und Rechtsform kommen, sondern es handelt sich darum, dass wir uns ein formales Prinzip der Ordnung unserer politischen Konflikte geben. Und dieses formale Prinzip besteht darin, dass Konfrontationen gesellschaftlicher Art ausgetragen werden durch ein Entscheidungsverfahren, das durch Mehrheitsentschlüsse geprägt ist. Das ist ein Prinzip und nichts. Das ist noch nicht inhaltlich, nicht? Also, man kann zum Beispiel sagen, klarerweise ist die Geschäftsordnung, das sind so Dinge, mit denen man im Universitätsalltag, aber natürlich auch im politischen Alltag überhaupt immer zu tun hat, ne? Geschäftsordnung von Entscheidungsgremien, ist etwas unglaublich Trickreiches und es hilft sehr, die zu kennen. Da stehen so Dinge drinnen wie, welche Anträge müssen wann gestellt und in welcher Folge abgestimmt werden. Das sind Umsetzungen von Prinzipien. Nicht? Das Prinzip ist, eine Sache wird durch Mehrheitsentscheidung abgestimmt. Und das ist nun wirklich etwas, also viel, viel weiter hinauf kann man nicht abstrahieren. Da gibt es nur eine Reihe von, also es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von Konkurrenztypen, die man auf dieser Ebene haben kann. Entscheidungsverfahren, nicht? Also gesellschaftlich relevante Entscheidungsverfahren, wie kann man damit umgehen? Es gibt das Gottesgericht, ne? Es gibt das eine Münze werfen, es gibt den Monarchen, es gibt Mehrheitsverfahren. So fällt mir noch was ein. Ich werde schon was vergessen haben diesbezüglich. Also auf dieser Ebene bewegen wir uns da. Und diese Ebene ist nun wirklich etwas, wenn man das sozusagen alleine heraushebt, dass, ich würde mal sagen, man muss sich das klar machen, fast so lächerlich ist wie der Glaube, dass man mit Münzwurf entscheidet oder dass der Monarch entscheidet. Nämlich auf dieser Ebene könnte man sagen, also um das ein bisschen polemisch und sozusagen ortsgebunden zu formulieren, in den Schwierigkeiten der Hochschulreform, in den unterschiedlichen geschichtlichen Etappen und unterschiedlichen Regierungen, bin ich schon hin und wieder bewegt gewesen und motiviert gewesen, sowas zu sagen wie die Hochschulreform ausschaut, ist mir schon ganz egal. Wichtig ist nur, dass alle 10 Jahre eine andere Hochschulordnung eingeführt wird. Das ist das Wichtige. Damit ist ein entscheidender Effekt erzielt, nämlich der Effekt der Dynamisierung. Weil wenn man nämlich alle 10 Jahre was ändert, dann zwingt man die Leute nicht, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern jedes Mal neu sich was einfallen zu lassen. Was sie sich dann einfallen lassen, das wird in 10 Jahren sowieso was anderes sein. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass was passiert. Das ist jetzt ein wenig ironisch gesagt, aber man könnte sozusagen auch begründen, und es ist auch begründet worden, dass das demokratische Prinzip, besteht, dass es eine Leerstelle im Entscheidungsverfahren gibt, die immer neu besetzt werden kann, dass diese Nichtverfügbarkeit, Nichtfestgeschriebenheit des Entscheidungsträgers die ja in nichts anderem besteht, als dass das alle 4 Jahre oder 5 Jahre oder sowas abgelöst werden kann, dass diese Nichtverfügbarkeit der wichtige Punkt in der Demokratie ist. Also das war jetzt nur als Erläuterung davon, auf einer abstrakten Ebene man sich da bewegt und wie wenig man daraus de facto ableiten kann. Und Kelsen ist sich dieses Problems sehr bewusst. Also er streicht den ganzen ethischen Zusammenhang und was er sagt ist, die Realisierung dieses hochabstrakten Prinzips in bestimmten Umsetzungen dann ergibt Verfassungen, ergibt Geschäftsordnungen im weitesten Sinn. Und diese Geschäftsordnungen sind natürlich höchst umstritten, sind sehr umstritten, und es ist sehr die Frage, wie das Mehrheitsprinzip an dieser Stelle eingesetzt werden kann. Es gibt eine große Anzahl von unterschiedlichen Interpretationen in unterschiedlichen Situationen, wie das Mehrheitsprinzip eingesetzt werden kann. Minderheitenschutz, qualifizierte Mehrheit, wie immer man damit umgeht. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass in dieser Bewegung die von einer Gruppe von Menschen durchgeführte Festlegung von Verfahrensregeln das wichtige Moment der Demokratie ist. Und das ist der Punkt, den der Kelsen hier problematisiert. Weil wenn es so ist, dass wir uns sozusagen im demokratischen Verfahren nur darauf berufen können, dass wir uns Regeln gegeben haben, scheint ja überhaupt noch nicht klar, was da rauskommt, was der Wert von dem Regelsystem ist. Sie wollen das wissen, was der Senat gestern beschlossen hat. Sie wollen nicht wissen, welche Geschäftsordnung der Senat hat. Nicht? Das ist der Punkt. Sie wollen wissen, ob die Einrichtung des Senates oder was immer hier zum Beispiel im Gesetz gibt, inwiefern diese Einrichtung eine sinnvolle ist, nicht ob die Geschäftsordnung eine sinnvolle ist. Für die Lösung des sozialen Problems scheint es doch darauf anzukommen, wie die staatliche oder die gesellschaftliche Ordnung materiell gestaltet sein soll, sozialistisch oder kapitalistisch, ob sie weit in die Sphäre des Individuums eingreifen, sich auf ein Minimum beschränken soll, nicht so sehr wie die Norm erzeugt, sondern was durch die Normen statuiert werden soll. Also hier tritt ein Normbegriff auf, der sich jetzt auseinandersetzt mit der Frage der Werte, die wir in unserem Rechtssystem verfolgen wollen. Und wenn man Demokratie, ja, man kann also hier gleich weitergehen, nicht? Gerade der Demokratismus hat die ausgesprochene Tendenz, das entscheidende Problem in diesem Sinn zu stellen, während der Autokratismus aus Gründen, die früher erörtert wurden, die Frage nach Staatsform in den Hintergrund drängt. Gesetzt, die staatliche Ordnung dürfe nur durch diejenigen bestimmt werden, für die sie Geltung beansprucht, so eröffnet sich erst jetzt die eigentliche Aufgabe. Welchen Inhalt soll das Volk den von ihm selbst geschaffenen Gesetzen geben? Selbst die radikale Demokraten werden wohl nicht gut behaupten können, dass mit der Frage der Staatsform auch die des Staatsinhaltes, des richtigen, besten Inhalts der Staatsordnung entschieden ist. Und jetzt kommt der Seitenhieb auf Rousseau, den ich Ihnen angekündigt habe. Solche Anschauung ließe sich kaum anders begründen als mit einer religiös-metaphysischen Hypothese, der zufolge das Volk und nur dieses auf eine übernatürliche Weise in den Besitz seiner Weisheit gelangt. das hieße an ein Volksgnadentum des Gottesgnadentum des Volkes glauben, eine Zumutung ebenso unmöglich wie jene, die das Gottesgnadentum eines Fürsten proklamiert. Hier sehen Sie einen ganz entscheidenden Zug in dieser modernen Abstraktionsdynamik, dass nämlich ein gewisser reflexiv-regressiver Gedankengang da eintritt und dass dass die Bewegung, die dazu geführt hat, zu sagen, es ist nicht der, also die Quelle, die Legitimationsquelle, ist nicht das Gottesgnadentum des Königs, das sei ein metaphysisches Überbleibsel, sondern es ist das ganze Volk, das schließlich den König trägt, dass der Träger dieser Legitimation ist, also eine Entheiligung des Königs, die in dieser Entheiligung des Königs eine Säkularisierung des politischen Systems zugunsten eben einer Volkssouveränität erzeugt hat, führt in einem nächsten Schritt, das ist die reflexive Moderne, ist so ein Ausdruck, den unter anderem Habermas auch dafür verwendet,